Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum The Pod Magazin Nummer 154. Das ist die Sendung nach Christi Himmelfahrt, möglich also, dass sie einen Hauch kürzer ist als gewohnt, möglich, dass es mir heute etwas flau im Magen ist, aber das Magazin in seinem Lauf, das hält weder Bier noch Kater auf und heute haben wir folgende Themen. Der Medienkonzern Weiss Media steht vorm Konkurs und reißt das Gamesportal Waypoint mit sich. Der geplante PvE-Modus von Overwatch 2 ist Geschichte. Ein weiteres Service-Game wird eingestellt. Amazon macht ein Herr-der-Ringe-MMO und die geplante Übernahme von Activision durch Microsoft wurde von der EU-Kommission genehmigt. Viel Spaß bei dieser Sendung. Weiss stellt Gamesportal Waypoint ein. Verlag steht vor Insolvenz. Eigentlich sollte diese News nur die Schließung einer Games-Website behandeln, doch diese Woche ging es vom Regen in die Traufe. Der US-Verlag Weiss Media steht vorm Ende. Am 15. Mai meldete der Verlag Konkurs an, nachdem es nicht gelang, einen Käufer dafür zu finden. Das könnte das Aus für Weiss bedeuten, dass mal ein junges, wildes, aufstrebendes Medienimperium mit einer Bewertung von über 5 Milliarden US-Dollar war. Bereits am 27. April meldeten Redakteure von Waypoint, das ist das Videogames-Portal von Weiss Media, dass die gesamte Redaktion ihre Kündigung erhalten habe und die Website zum 2. Juni ihren Betrieb einstellen würde. Am gleichen Tag gab der Verlag bekannt, dass es eine ganze Reihe, Zitat, schmerzhafter Entlassungen und Umstrukturierungen geben würde. So wurde etwa auch die zuletzt wöchentlich ausgestrahlte Nachrichtensendung Weiss News Tonight gecancelt. Naja, irgendein hippes, schnell gewachsenes, aber nie profitables Medienhaus geht pleite. Was ist daran neu? Was ist daran spannend? In dem Fall ist es schon etwas schade. Hob sich Weiss doch seit seinen Gründerjahren deutlich von der Konkurrenz ab. Damals ist es als Printmagazin für Non-Mainstream-Themen wie Nischenmusik, Drogenkultur und Jugendtrends aller Art bekannt geworden. Erst unter dem Namen Voice of Montreal, dann wurde Weiss draus und das Magazin zog nach New York um. Und ein tolles Magazin war das. Immer überraschend, teils unbequem, teils erstaunlich und immer provokant und anti-Mainstream. Das Heft, das gedruckte, war für mich viele Jahre eins der spannendsten Mitbringsel von US-Trips. Gab's da immer im Kiosk zu kaufen. Auch eine deutsche Ausgabe wurde in Berlin hergestellt bzw. vom US-Original übersetzt. Diese Art des provokanten Indie-Journalismus, die funktionierte dann auch online super. In den späten Nullerjahren expandierte Weiss zunächst mit allerlei Videodokumentationen und später auch Webplattformen ins Netz. In den 2010er Jahren kam dann die dicke Kohle externer Investoren hinzu. Weiss-Sendungen gab es in Kooperationen mit vielen großen Sendern. Das vorhin genannte Weiss News Tonight lief etwa mit großem Erfolg bei HBO. Insbesondere als 2017 die Sondersendung zu den rassistisch motivierten Protesten in Charlottesville, Virginia, auf Entscheidung von HBO hin, kostenlos für alle auf YouTube gestellt wurde. Das war die Hochzeit für Weiss, das damals extrem breit und extrem international aufgestellt war und eben mit einer Milliardenbewertung versehen. Ab dem Folgejahr ging es jedoch bergab mit dem Verlag. Einer der Gründer, Shane Smith, gab seinen CEO-Posten auf. Danach versuchten sich allerlei Mainstream-Media-Profis in diversen Führungspositionen. Weiss versuchte diverse neue Investments, Umstrukturierungen, Schließungen von Büros, Konsolidierung von Plattformen, bis der Verlag dann Anfang 2023 offen nach einem Käufer suchte, den aber nicht fand. Und das ist ein wenig schade. Ich weiß, dass Weiss oftmals viel heiße Luft gebracht hat. Reißerisch war einfach nur, um reißerisch und edgy zu sein. Dass der Reiz des Neuen nicht dauerhaft bestehen konnte und dass es halt einer dieser Fälle ist, wo ein Unternehmen zu schnell und zu gierig gewachsen ist. Aber schade ist's allemal etwa um Weiss Motherboard. Abgesehen von Meinungsartikeln oder Reviews gab es auf dieser Spiele-Website immer wieder echt spannende Reportagen. Etwa darüber, wie US-Schüler kreative Wege finden, um mit ihren Schul-Chrome zu zocken, inklusive Fake-Lern-Websites, wo sich dann Links zu Games verstecken. Super spannend, wusste ich vorher überhaupt nicht. Verlinke ich euch in den Shownotes. Ebenso spannend ein Interview zu den krassen Story-Twists in God of War Ragnarok mit den Autoren des Spiels oder ein Feature zu den Standard-Vertragswerken in der Games-Industrie und den Folgen, die daraus entstehen. Zeug wie dieses werde ich vermissen und wenn ihr Zeit habt, schaut doch einfach mal rein, bevor der ganze Laden dicht gemacht wird. Ubisoft und Square Enix mit sinkenden Umsätzen. Am 12. Mai veröffentlichte Square Enix seinen Finanzbericht fürs abgelaufene Fiskaljahr, am 16. Mai folgte Ubisoft mit seinem Bericht. Beide Spielehersteller weisen sinkende Umsätze im Vergleich zum Vorjahr aus. Bei Ubisoft ist dieser Einbruch allerdings deutlicher und sogar noch höher als vom Konzern selbst prognostiziert. Zunächst zu Square Enix. Der Umsatz lag bei umgerechnet 2,54 Milliarden Dollar, 6% weniger als im Vorjahr. Der Profit von etwa 364 Millionen Dollar lag 3% unter dem Vorjahreswert. Keine der Sparten, MMO, Mobile oder HD Games, konnte steigende Zahlen vorweisen. Der Konzern will nun weitere interne Ressourcen konsolidieren, wie etwa bei der Auflösung des Studios Luminous Productions geschehen, ich berichtete drüber. Im derzeit angelaufenen Fiskaljahr, das am 31.03.2024 endet, will Square Enix dann aber wieder mehr Umsatz machen. Etwa 2,7 Milliarden, so hofft man, das wäre ein Plus von 5%. Hoffnungsträger Nummer 1 dürfte da das in etwa einem Monat erscheinende Final Fantasy 16 sein. Noch schlechter die Zahlen bei Ubisoft. Der Spielehersteller warnte ja bereits im Januar, ich berichtete drüber, dass das Fiskaljahr schlechter laufen würde als prognostiziert. Ein Umsatzminus von mindestens 10% statt des erhofften Wachstums. Und dann unterschritt der finale Bericht sogar noch diese Prognosen. Okay, ein Minus von 100% wäre auch unter 10% wie angekündigt. Dass es aber irgendwie 18% sein würden, hätte man nicht gedacht. Fürs gesamte Fiskaljahr schaffte Ubisoft einen Umsatz von 1,81 Milliarden Euro. Ein Minus von 15% im Vergleich zum Vorjahr bei den Net Bookings. Ich weiß nicht genau, was dieser Wert ist. Es scheint um Nettoumsatz zu gehen. Es ist sogar ein Minus von 18%. Und statt der 80 Millionen Euro Gewinn vom Vorjahr machte der Konzern im jüngsten Fiskaljahr einen Verlust von 495 Millionen Euro. Insbesondere das letzte Quartal, das dem ersten Kalenderjahr 2023 entspricht, das zeigt krasse Verluste. Der Umsatz lag da unter der Hälfte von dem im Vorjahreszeitraum. In den Kommentaren zum Finanzbericht erklärt CEO Yves Guillemot, dass man die Strategie mittlerweile ja neu ausgerichtet habe. Auch hiervon berichtete ich, dass Ubisoft sich eben auf wenige Kernmarken fokussieren will und dass man eben weiter Kosten reduzieren werde und der eigenen Pipeline mehr Entwicklungszeit geben möchte. So soll etwa das Personal für die Entwicklung von Assassin's Creed Spielen in den kommenden Jahren um 40% aufgestockt werden. Der finanzielle Ausblick sieht laut Ubisoft im ersten Quartal des aktuellen Fiskaljahres zunächst mal wieder Zahlen um die 18% unter Vorjahresniveau, dann aber starkes Wachstum mit dem Release von Assassin's Creed Mirage, dem Avatar-Spiel, Skulls and Bones und weiteren Titeln. Amazon wird Herr der Ringe MMO entwickeln. Am 16. Mai enthüllte Amazon, dass man in Zusammenarbeit mit der Embracer-Gruppe und deren Tochter Middle-Earth Enterprises ein MMO-Spiel basierend auf der Herr der Ringe von J.R.R. Tolkien produzieren wolle. Und damit ist das der zweite Deal, den Embracer mit Amazon ausgehandelt hat. Wir erinnern uns, Amazon finanziert und published auch ein neues Tomb Raider-Spiel, das bei Crystal Dynamics entstehen wird. Das Studio wurde von Square Enix an Embracer verkauft, als sich der japanische Publisher vor einem Jahr aus dem westlichen Markt zurückgezogen hat. Und nun wird Amazon auch noch ein MMO basierend auf der Herr der Ringe Buchlizenz produzieren und kommt wieder mit Embracer ins Geschäft, da Embracer im August 2022 Middle-Earth Enterprises kaufte und damit einen ganzen Sack an Lizenzen zu Tolkiens Werk, außer eben dieser Warner Brothers Verfilmung. Das ist explizit nicht im Besitz dieser ganzen Lizenzen, die jetzt Embracer hat. Entstehen wird das neue MMO, das sich laut der Pressemeldung derzeit in einer sehr frühen Stufe der Produktion befindet, bei Amazons Studiotochter Amazon Games Orange County, den Machern des MMORPGs New World. Amazon wird das fertige Spiel weltweit für PC und Konsolen publishen, mehr Infos gibt es hierzu erstmal nicht. Interessant ist es aber allemal, wie hier zum einen Amazon weiter an der Herr-der-Ringe-Marke festhält. Ich hatte ja nicht den Eindruck, dass sich die TV-Serie von Amazon so wirklich gelohnt hat, aber andererseits ist das MMO-Studio Amazons das einzige, das bislang wirklich einen Output in dieser ganzen Games-Sparte geleistet hat und das Universum von Tolkiens Büchern ist sicher eine tolle Vorlage für ihr nächstes MMO. Und zum anderen ist es spannend, wie Embracer hier gleich zweimal einen Deal mit Amazon an Land zieht. Embracer, der Konzern mit den vielen, vielen eingekauften Marken und Studios, tut gut an einem Geschäftspartner mit dicken Geldreserven, der dringend starke Marken braucht. So langsam kristallisiert sich nämlich hier für mich der Embracer Masterplan heraus, dessen Existenz ich immer etwas bezweifelt habe. Ich dachte immer, wieso kaufen die ständig Studios und Marken? Die werden doch niemals so viel neue und vor allem gute Games produzieren und finanzieren können, wie sich das die Spieler erhoffen. Da fragte ich mich, was das soll und siehe da, das müssen sie auch nicht, wenn ein Amazon das auch machen kann für sie. Ich bin gespannt, wen Embracer noch als Partner für die Produktion der eigenen Marken und für eigene Spiele gewinnen wird in Zukunft und ob das wirklich der Embracer Masterplan sein wird. Das nächste Service-Game wird aufgegeben. Vampire the Masquerade Bloodhunt. Schon wieder wird eins dieser Service-Games eingestellt, die sich anschickten, den Erfolg von Destiny, Fortnite, Warzone, oder wenigstens Rocket League oder Fall Guys nachzuahmen. Am 15. Mai vermeldete der US-Entwickler SharkMob, dass man das Ende April 2022 veröffentlichte Battle Royale-Spiel Vampire the Masquerade Bloodhunt nicht mehr aktiv weiterentwickeln werde. Die Server des Free-to-Play-Spiels würden weiter online sein, solange sich eine aktive Spielerbasis einfindet. Man will der Community außerdem ein Voting-Tool zur Verfügung stellen, mit dem die Spieler dann über die Freischaltung von neuen Ingame-Items abstimmen können, um das Spiel auch weiterhin ein bisschen frisch zu halten. Das nächste Update sei dann das letzte, das neue Features und Inhalte mit sich bringt. Ab dann wird es nur noch Bugfixes geben. Der Echtgeld-Shop soll am 26. September abgeschaltet werden. Ein weiteres Service-Game bleibt auf der Strecke. Dabei erfreute sich der Titel, in dem die Spieler im Universum des Vampire the Masquerade Pen-and-Paper-Spiels gegeneinander antreten, sogar einiger Beliebtheit. Die Steam-Rezensionen sind positiv, die Spielerzahlen zwar nicht hoch, aber immer noch dramatisch über dem Arcane-Reinfall Redfall. Aber es scheint nicht gut genug gewesen zu sein. In der Meldung der Entwickler liest man, Zitat, "Wir haben nicht die nötige kritische Masse erreicht, um die Entwicklung aufrechterhalten zu können." Zitat Ende. Tja, ein weiteres Service-Game wird aufgegeben. Mal wieder in etwa ein Jahr nach seinem Release. Das scheint wohl so der Zeitraum zu sein, in dem ein solches Spiel Flügel wachsen und es abhebt oder eben nicht und dann wird es hinter die Scheune geführt. Ich empfinde hier fast schon einen negativen Feedback-Loop. Je mehr ich über gescheiterte Service-Games erfahre, desto mehr Hemmungen habe ich, ein neues Service-Game zu spielen und darin Zeit, Mühe und Emotionen zu investieren, da ich ja nicht weiß, wie viel Geduld dessen Entwickler oder Publisher damit haben werden. Eieiei, und dann gibt's auch noch so Sachen wie den Plan bei Sony, bis 2025 ganze 12 Service-Games gelauncht zu haben. Mir ist das alles etwas zu viel Service-Game gerade. Blizzard gibt geplanten PvE-Modus für Overwatch 2 auf. Im November 2019 zeigte Blizzard erstmals Overwatch 2, die Fortsetzung zum beliebten Mehrspieler-Heldenshooter Overwatch, der 2016 erschienen ist. Das Gezeigte erinnerte stark an den Vorgänger und brachte in Sachen PvP so nur wenig Neues mit sich. Die Teams würden nun nur noch 5 statt 6 Spieler umfassen. Dazu gibt's ein paar neue Helden, neue Modi, aber insgesamt nicht so wirklich überraschend oder überwältigend. Dafür aber würde es einen brandneuen PvE-Modus geben, wo ihr und eure Teammitglieder gegen KI-Gegner antreten. Im Verlauf der Schlacht levelt ihr auf und schaltet neue Fähigkeiten frei oder ihr könnt auch eure Skills an euren Spielstil anpassen. Das wirkte aus der Ferne wie ein Mix aus Destiny und aus MOBA-DNA und passte irgendwie ganz gut in die Vision des Spiels. Overwatch 2 launchte dann im Oktober 2022. Teil 2 ist jetzt anders als der erste Teil ein Free-to-Play-Spiel und es launchte ohne seine PvE-Komponente, die würde später kommen und nun wissen wir, nee, sie wird nicht kommen. Im Rahmen eines Entwickler-Update-Streams am 16. Mai erklärte Executive Producer Jared Noyce, dass man die Originalvision für PvE, wie in 2019 gezeigt, nicht abliefern werde. Diesen dedizierten Heldenmodus mit Talentbäumen und Langzeitprogression, den wird es nicht geben. Das Team habe viel Herzblut reingesteckt, aber am Ende gelang es ihnen nicht, das Ganze auf das gewohnte Blizzard-Qualitätsniveau zu heben, so Noyce. Man verstehe, dass das die Spieler enttäusche, aber man würde das Thema PvE nicht ganz aufgeben, sondern in zukünftigen Updates immer wieder mal PvE-Missionen anbieten, nur eben in kleinerem Umfang und weniger ambitioniert als ursprünglich geplant. In einem Interview mit GameSpot erklärte Game Director Aaron Keller folgendes, Zitat, "In Wirklichkeit sahen wir uns damit konfrontiert, 2 getrennte Spiele gleichzeitig laufen zu lassen, mit einer Gruppe von Superhelden als einen Baustein, den sich beide Spiele teilen. Und als wir immer weiter an die Sache herangingen, unsere Spieler konnten natürlich spüren, dass wir dazu den Fokus vom Live-Spiel abgezogen haben, das sah einfach nie so aus, als wäre ein definitives Enddatum in Sicht, an dem wir endlich in der Lage sein würden, dem Ganzen einen Stempel aufzudrücken. Oder dieses Enddatum war noch Jahre entfernt und es fühlte sich nicht mehr so an, als könnten wir das unseren Spielern oder dem Live-Spiel, das wir betrieben haben, antun. Und das war der Moment, in dem wir die Strategie änderten und alles in das Live-Spiel steckten." Zitat Ende. Tja, noch ein Service-Game, das etwas strauchelt, aber gescheitert ist Overwatch 2 keinesfalls. Zwar veröffentlicht Blizzard keine harten Spielerzahlen, doch es ist davon auszugehen, dass der Shooter weit, weit über 1 Million aktiver Spieler hat. Hier droht also keinesfalls die Aufgabe des Projekts, eine solche News ist das nicht. Wohl aber zeigt die Sache, wie schwierig es ist, eine solche Sorte Spiel zu planen, anzukündigen und zu betreiben und vor allem PvE und PvP unter einen Hut zu bekommen. Wenn ich etwa an Destiny denke, ist es da eher andersrum. Das Spiel brilliert in PvE, während die PvP-Modi stets so ein bisschen ein Nischendasein, ein Schattendasein geführt haben. Vielleicht ist es auch etwas utopisch, es allen Spielern recht machen zu wollen. Wie dem auch sei, bei Overwatch 2 sind nun die Würfel gefallen und hoffentlich merkt man das dem Spiel in den kommenden Monaten auch an, dass dann die volle Konzentration der Entwickler auf dem aktuell betriebenen PvP-Spiel landen. EU billigt Microsofts Kauf von Activision Blizzard King. Nachdem der britische Wettbewerbswächter CMA den Deal aufgrund von Vorbehalten, was den jungen Markt des Cloud Gaming angeht, zunächst ablehnte, gab es am 15. Mai wenigstens eine gute Nachricht aus Brüssel. Die EU stimmte der geplanten Übernahme von Activision Blizzard King durch Microsoft zu. Fast 69 Milliarden US-Dollar will Microsoft für den Spielegiganten zahlen und seit Januar 2022 ist dieser Mega-Deal in Arbeit. Die Europäische Kommission beschreibt die jüngsten Verpflichtungen Microsofts, auch anderen Cloud-Gaming-Anbietern das eigene Spieleportfolio zur Verfügung zu stellen, als ausreichend, um Wettbewerbsbedenken in diesem Punkt vollständig aus dem Weg zu räumen. Was den Konsolenmarkt angeht, kommt die Kommission zu einem ähnlichen Ergebnis wie die britische CMA. Man sieht hier ebenfalls, dass es sich Microsoft eigentlich nicht leisten könne, Activision-Spiele nicht für Sony-Plattformen zu veröffentlichen. Und selbst wenn, würde es den Wettbewerb nicht allzu stark beeinträchtigen, da Call of Duty in Europa nicht so beliebt sei wie anderswo und Sony habe eine derartig dominante Marktposition mit seinem Spielekatalog, dass Sony den Wegfall von Call of Duty auch verkraften könne. Sehr wohl sieht die Europäische Kommission, und da ist sie eigentlich auch relativ nah bei der CMA-Argumentation, die Gefahr der Wettbewerbsverzerrung im Bereich des Cloud Gaming. Würde Microsoft die Activision-Spiele, die es bislang bei keinem Cloud-Anbieter gibt, exklusiv für den Game Pass anbieten, so würde das den Wettbewerb schädigen. Drum schlug Microsoft als Lösung eben hier diese 10-Jahres-Lizenz vor, von der ich hier auch schon in verschiedenen Umständen berichtet habe. EU-Spieler sollen in der Lage sein, den derzeitigen und zukünftigen Katalog von Activision Blizzards PC- und Konsolenspielen mittels jedes Cloud-Anbieters ihrer Wahl streamen zu dürfen, ohne Mehrkosten, und auch die Cloud-Anbieter würden für diesen Zeitraum eine kostenlose Lizenz erhalten, diese Titel anzubieten. Das reicht aus, findet die Europäische Kommission, und damit ist eine wichtige Hürde für den Deal genommen. Das reicht nicht aus, meinte damals die CMA in Großbritannien. Fehlen also noch die USA, dort steht eine Entscheidung der FTC noch aus. Die FTC hat auch geklagt gegen Microsoft, was nicht unbedingt was Schlechtes heißen soll. Das heißt bloß, dass Microsoft auch hier auf die Behörde zugehen wird. Und dann muss eben noch eine Einigung mit der CMA in Großbritannien her. Hier gab es etwa Berichte, dass Microsoft sich einen Fachanwalt geschnappt hat, der sich darauf spezialisiert hat, Urteile der CMA zu kippen. Noch ist der Deal also nicht durch, noch wird es weitere Meldungen in der schier unendlichen Reihe zum Thema geben, aber vielleicht klappt es ja am Ende doch und der Deal ist wie geplant im Sommer dieses Jahres bereits abgehakt. Na, wir werden es sehen und ich werde es euch schon erzählen oder wir machen einen Sonntagscast dazu, keine Sorge. Kommen wir nun zum Ausklang der Sendung und so wie ihr es kennt, zur Verlesung einiger Release-Termine für PC und Konsole in den kommenden 14 Tagen. Alle Angaben sind wie gewohnt, ohne Gewähr. Der Aussichtszeitraum endet am 2.6. Los geht's am 23. Mai mit gleich 5 Releases. 5! Da wäre etwa Warhammer 40k Bolt Gun. Das ist einer dieser sogenannten Boomer-Shooter. Ein Ego-Shooter, der sich grafisch und spielerisch an den Genrevertretern der 90er orientiert. Es gibt also Nonstop-Action, viel Hektik, 2D-Sprites, komplexere Levels als die heute üblichen hübsch inszenierten Levelschläuche und halt die Warhammer 40k-Lizenz. Sieht ganz nett aus und könnte eins der wenigen Spiele mit 40k-Lizenz sein, die nicht irgendwie viel zu hoch gezielt haben und am Ende dann doch nur so blöd sind. Aber wir schauen mal. Dann wäre noch Miasma Chronicles für PC, PS5 und Xbox Series Konsolen. Das Spiel versetzt euch in ein apokalyptisches Amerika, das von einer seltsamen Substanz namens Miasma verwüstet wurde. Und ihr spielt einen jungen Mann, der mit einem speziellen Handschuh das Miasma kontrollieren kann und sich auf die Suche nach Antworten macht. So weit, so beliebig. Aber das Rundentaktikspiel kommt von The Bearded Ladies, den Machern des wirklich guten Mutant Year Zero Road to Eden. Und auch hier gibt es mehr oder weniger dasselbe Gameplay. Die Echtzeiterkundung von apokalyptischen Spielwelten in der ISO-Ansicht und dazwischen immer wieder Rundenkämpfe im XCOM-Stil. Zwar fehlt nun die schön schräge Comic-Lizenz, aber dem Studio traue ich definitiv einen guten Genrevertreter zu. Am 23.05. hätten wir dann auch noch Monster Menu, The Scavenger's Cookbook, ein japanisches Survival-Strategie-Rollenspiel von Nippon Ichi Software. Das kommt für Switch und PlayStation, sieht nicht wirklich doll aus und naja, ihr steuert eine vierköpfige Party durch eine Welt voller Monster, kämpft gegen die in Rundenkämpfen und habt zwei Besonderheiten zu beachten. Zum einen den Survival-Game-Aspekt. Hunger und Durst eurer Party müssen gemanagt werden und es gibt ein ausführliches Kochsystem, um aus diversen Zutaten Gerichte zuzubereiten, die nicht nur den Magen eurer Kämpfer füllen, sondern sie auch mit allerlei Buffs versorgen. Das sieht irgendwie sehr japanisch aus, es gibt wohl eine kostenlose Demo und ich wollte es einfach nur genannt haben. Sehr westlich hingegen wirkt Star Trek Resurgence, das am 23. für Xbox, PlayStation und PC erscheint. Das ist ein lineares Narrativ-Adventure und versetzt euch an Bord der USS Resolute, wo ihr abwechselnd zwei Charaktere spielt. Einmal die erste Offizierin, die auf der Brücke die wichtigen Entscheidungen trifft und dann ein Unteroffizier, der im Maschinenraum arbeitet und euch einen Eindruck davon verschafft, was diese Entscheidungen eigentlich für Auswirkungen haben. Das Setting ist im Trek-Jahr 2380 angesiedelt und orientiert sich vom Look her klar an den Serien Deep Space Nine und Voyager. Das sieht in den Gameplay-Szenen ganz schön hölzern und ruckelig aus und könnte trotzdem vielleicht ein charmantes kleines Spiel werden, wenn es den Vibe der Serien trifft und eine gute Geschichte erzählt. Und wir haben immer noch den 23. Mai. Letzter Release ist dann Convergence, A League of Legends Story für PlayStation, Xbox und PC. Das ist ein Spin-off der weltbekannten MOBA-Marke, die ja auch schon ihre TV-Ableger hatte. Spielerisch ist das ein 2D-Plattformer im Zeichentrick-Look, in dem ihr Echo spielt, einen jungen Erfinder, der die Zeit zurückdrehen kann. Das ist Plot-Vehikel und Gameplay-Element. Dazu gibt's allerlei Kämpfe, kontinuierliche Upgrades eurer Fähigkeiten, Exploration und allerlei Bosse, die aus League bekannten Champions. Puh, und dann haben wir den 23. Mai endlich hinter uns, am Tag darauf kein Spielerelease, aber eines dieser Sommer-Showcases. Sonys Dauerwerbesendung geht am 24. Mai um 22 Uhr deutscher Zeit live und dürfte viele Ankündigungen neuer Spiele für die PS5 im Gepäck haben. Nächster Halt ist dann der 25. Mai. Da kommt dann auch nach einigen Verschiebungen endlich Daedalic's The Lord of the Rings Gollum raus. Das Stealth-Action-Adventure basiert auf Tolkiens Büchern und nicht der Warner Brothers Filmlizenz, hat also nicht den Gollum, wie wir ihn verkörpert durch Andy Serkis kennen. Dafür verspricht das Spiel, die ganze Story des Antihelden zu erzählen, ne, der 500 Jahre alt ist, nicht nur die Szenen aus der Romantrilogie. Spielerisch gibt es eher klassische Action mit Fokus auf Schleichen. Interessant könnte die gespaltene Persönlichkeit des ehemaligen Hobbits sein. Als Gollum seid ihr fies und gefährlich, als Smeargol freundlich und vorsichtig. Na, mal sehen, ob das Großprojekt des Adventure-Spezialisten am Ende ein Erfolg wird, kommt für alle Plattformen, nur die Switch-Version wird, wie so oft, irgendwann später kommen. Der zweite Release am 25. Mai ist dann Railway Empire 2 für PC, PlayStation und Xbox, übrigens auch als Teil des Game Pass Abos. Darin lenkt ihr die Geschichte eines kleinen Eisenbahnunternehmens Anfang der 1800er und baut hoffentlich das titelgebende Eisenbahnimperium auf. Der Fokus des Spiels liegt ganz klar auf Dampflokomotiven, mit denen ihr immer mehr Orte verbindet, Fracht und Personen transportiert und so am Ende einen ganzen Kontinent aufbaut oder verbindet. Das Spiel wirkt sehr klassisch. Gameplay wie dieses hat man schon tausendmal gesehen. Hier kommt es halt in einer modernen Form daher für moderne Plattformen. Das reicht ja vielleicht auch völlig aus. Man muss die Eisenbahn ja nicht für jedes Logistikspiel neu erfinden. Weiter geht's zum 30. Mai. Da haben wir dann ein neues Sportspiel von EA und zwar Super Mega Baseball 4. Das ist eine Sportspielmarke, die ich bislang gar nicht auf dem Radar hatte. Ich dachte, Sony hat mit MLB The Show den Markt der Baseballspiele komplett für sich. Und das stimmt auch zum Teil. Nur Sonys Spiel hat die offiziellen Lizenzen der US Major League. Aber anscheinend hat sich EA mit Super Mega Baseball in der Nische des lizenzfreien Baseball bequem gemacht. Und das Spiel sieht auf den ersten Blick auch eher albern aus. Mit leicht cartoonigen Charakteren, mit so unrealistischen Proportionen, etwa zu großen Köpfen. Im Hintergrund steckt ja aber offensichtlich eine wirklich anspruchsvolle Simulation des US-Sports. Potzblitz, wieder was gelernt. Und wenn es einen Teil 4 gibt, dann scheint sich das ganze Konzept ja mittlerweile gelohnt zu haben. Das Spiel kommt für alle Plattformen. Ebenfalls am 30. Mai kommt dann System Shock für PC. Das ist ein Remake des 94er Action-Adventure-Klassikers, damals von Looking Glass Studios. Ihr erforscht in der Rolle eines Hackers die Citadel-Raumstation, die von der künstlichen Intelligenz Shodan überwacht wird, die gegen ihre Besitzer rebelliert hat. Das war damals mega innovativ, aus heutiger Sicht aber auch etwas sperrig. Der Entwickler des Remakes, Night Dive Studios, ist auf moderne, leicht aufgebohrte Ports von Klassiker-Games spezialisiert und hat bereits eine Enhanced-Version von System Shock veröffentlicht vor einigen Jahren. Jahren arbeitet er auch an einer Enhanced-Version von Teil 2. Nun wird jedenfalls System Shock durch das Studio komplett neu inszeniert mit einer modernen Engine, die durch so Voxel-Effekte aber auch irgendwie retro wirkt. Fraglich ist, wie nah das Remake am Original bleibt. Das könnte nämlich für ganz schön viel Frust sorgen, da die Game-Design-Sprache der 90er eine völlig andere ist, als wir es heute gewohnt sind. Dann haben wir noch zwei Releases, beide am 2.6., beide von japanischen Studios. Einmal wäre da We Love Katamari Reroll Plus Royal Reverie. Das ist ein Remake des 2005er Kulthits We Love Katamari von Bandai Namco, damals für die PS2 erschienen. Das kunterbunte, schrille und chaotische Spiel hat ein sehr originelles, aber auch ein sehr simples Spielprinzip. Ihr rollt einen Katamari durch diverse Levels. Das ist eine klebrige Kugel, an der alles haftet, was deutlich kleiner ist. Und je mehr ihr aufrollt, desto größer wird euer Katamari und desto größere Objekte könnt ihr aufrollen. Und so fangt ihr an, Büroklammern und Streichhölzer aufzulesen und ehe es euch verseht, klaubt ihr Autos und schreiende Passanten auf, räumt ganze Wohnblocks ab und packt Ölbohrplattformen an euren Katamari. Ich liebe, liebe, liebe das schräge Original und hoffe, das Remake ist mittlerweile sogar das zweite Remake des Spiels, glaube ich. Ich hoffe, das Remake kommt ohne große technische Probleme und ohne zu große Änderungen daher. Einzig die für damalige Verhältnisse bereits recht sperrige Steuerung, die darf Namco Bandai gerne modernisieren. Das Spiel kommt für alle Plattformen. Und dann hätten wir am 2. Juni auch noch Capcoms neues Prügelspiel Street Fighter 6. Tja, ein Beat'em Up mit Ryo, mit Zangief, mit Guile und seiner Betonfrisur, mit Hadokens und all dem anderen Kram. Fokus für die Entwickler ist hier sicherlich der E-Sport und der Wettkampf zweier menschlicher Spieler. Es gibt diesmal aber auch einen etwas ausgefeilteren Story-Modus, in dem ihr eine offenere Spielwelt voller potenzieller Herausforderer erkundet und eure selbst erstellte Spielfigur so langsam auflevelt. Naja, nicht so mein Sujet, aber sicher toll für Fans des Genres. Und das war's mit den Spiele-Releases. Das war es auch mit dem Magazin. Danke fürs Zuhören. Doppelt danke für eure fantastische Unterstützung dieses Projekts. Danke, danke. Habt mir nun ein wunderbares Wochenende, einen schönen Rest Mai. Viel Spaß im langen Pfingstwochenende dann und allzeit Freude mit euren Spielen. Wir hören uns dann im nächsten Magazin. Bis dahin.